Sie hat nämlich gesagt, ich habe die Freiheit einfach nicht verdient. Ich möchte niemandem mehr wehtun. Ich habe genug Leid verursacht. Es gibt genug Opfer, aber ich bin trotzdem noch gefährlich. Ich bin nicht normal. Ich bin eine Mörderin.
Ohne Bewährung. True Crime von hier.
Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier aus der Gegend, also dem Ruhrgebiet, und vor allem die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
Hi Nora. Hi Alicia.
Hi. Ja, mit dem heutigen Fall, da beschäftigen wir uns ja schon eine ganze Zeit mit, also wirklich schon seit ein paar Wochen. Wir waren ja sogar schon mal hier im Studio und wollten ihn für unseren Podcast aufnehmen. Wir haben das dann aber wirklich alles nochmal umgeschmissen und doch nicht gemacht, weil es nicht so einfach ist. Also die Geschichte, die wir euch erzählen wollen, die handelt von einer Frau, die wir hier in unserem Podcast Lisa nennen wollen. Und diese Lisa, die stand Anfang 2024 in Essen vor Gericht.
Das Erste, was diesen Fall so außergewöhnlich macht, ist, dass Lisa die Verhandlung selbst provoziert hat. Also mit voller Absicht. Sie wollte unbedingt wieder vor Gericht stehen. Das wollen die meisten ja nicht. Denn sie wollte unbedingt zurück ins Gefängnis. Das war wirklich ihr einziges Ziel. Und der Grund, der ist ja eigentlich traurig, aber irgendwie auch ganz einfach. Sie kam draußen nämlich einfach nicht mehr klar mit ihrem Leben. Lisa hat nämlich schon rund 30 Jahre im Gefängnis gesessen. Wegen Mordes, wegen Vergewaltigung und auch wegen Geiselnahme.
Genau, ich war ja damals dabei bei diesem Prozess und was mir auch so in Erinnerung geblieben ist, das war diese ganze Situation damals, was wirklich Angst gemacht hat, also uns allen, die damals zugehört haben, das war, dass sie uns, den Richtern und auch dem Verteidiger das Gefühl gegeben hat, dass sie dafür wirklich alles tun würde, um wieder ins Gefängnis zu kommen, wirklich alles, und dazu wäre sie sogar wahrscheinlich auch fähig gewesen.
Und jetzt kommt das Zweite, was diesen Fall so schwierig macht. Lisa ist eine Transfrau. Diese Straftaten, für die sie mehr als ihr halbes Leben in Haft gesessen hat, also der Mord, die Vergewaltigungen, die Geiselnahmen, die hat sie zu einer Zeit verübt, als sie noch wie ein Mann gelebt hat. In den alten Urteilen steht noch ihr männlicher Vorname. Lisa hat aber ihren Geschlechtseintrag im März 2022 aus der Haft heraus geändert. Das heißt, dann gibt es eine neue Geburtsurkunde, es gibt einen neuen Pass und deshalb darf man von ihr auch nicht mehr als Mann sprechen. Diese Person, die gibt es nämlich einfach nicht mehr.
Ja, und das hat in unserem aktuellen Prozess zum Beispiel dazu geführt, dass in dem neuen Urteil steht, dass Lisa ihre Ehefrau über die Arbeit kennengelernt hat, obwohl das natürlich zu einer Zeit passiert ist, als in ihrer Geburtsurkunde noch männlich stand.
Ja, und es geht uns jetzt auch gar nicht darum, irgendwie total rücksichtsvoll oder übertrieben rücksichtsvoll zu sein, sondern die Gesetzeslage ist da auch ziemlich eindeutig, weil einmal gibt es da Artikel 3 des Grundgesetzes und da drin steht, niemand darf wegen seines Geschlechts benachteiligt werden. Und das heißt natürlich auch, wenn jemand offiziell eine Frau ist, dann darf man sie nicht ständig mit ihrer Vergangenheit konfrontieren. Also man darf jetzt nicht sagen, ja, du bist aber ja eigentlich ein Mann oder du warst ja mal ein Mann.
Steht aber nicht nur im Grundgesetz, sondern es gibt auch noch mal ein eigenes Gesetz, das regelt in Deutschland, wie mit Transpersonen umgegangen wird. Das TSG, habt ihr vielleicht schon mal gehört, wird auch im Moment viel diskutiert, weil es geändert werden soll. Aber schon in dieser sehr alten Fassung gibt es das Offenbarungsverbot. Man darf also nicht einfach mit dem alten Namen einer Transperson ja in der Öffentlichkeit rumwerfen und die veröffentlichen. Wir wissen diesen alten Namen, wir kennen den, weil Jörn die alten Unterlagen hat, aber wir dürften ihn hier zum Beispiel nicht sagen.
Ja, aber ihr merkt daran schon, das Ganze macht es natürlich nicht einfach, die Geschichte von Lisa zu erzählen. Aber wir wollen das trotzdem mal versuchen, weil der Fall einfach absolut außergewöhnlich ist. Dabei werden wir aber dann bei allen Taten, also Mord, Geiselnahme, Vergewaltigung, immer von Lisa sprechen, also von einer Täterin. Auch wenn es damals fast immer um klassische Beziehungen eines Mannes zu Frauen ging. Die Opfer, die waren auch, bis auf eine Ausnahme, alles Frauen. Aber wir machen es jetzt hier in unserem Podcast so wie die Richter, die Anfang 2024 über Lisa geurteilt haben. Wir sprechen von ihr immer nur als Frau.
Ja, wir müssen jetzt erstmal ziemlich weit zurückgehen zum Anfang des ganzen Falls, also zu der Geschichte von Lisa. Der Fall beginnt nämlich schon in den 80ern und zwar in der damaligen DDR. Lisa, die hatte damals einen Job im Gefängnis, allerdings nicht als Wachtmeisterin, sondern als Anleiterin in einer der Werkstätten. Sie hatte nach der Schule eine Lehre zur Zerspanungsfacharbeiterin gemacht. Das sind so Personen, die Bauteile für Maschinen oder Motoren machen, also so klassische Metallarbeiten, drehen, fräsen, schleifen, sowas halt.
Der Job, der hat ihr wohl auch ziemlich gut gefallen, aber es war halt noch die Zeit, als es die DDR noch gab, mit allen Risiken, die man so hatte, wenn man was Kritisches über den Staat oder über das System gesagt hat. Und genau das ist dann auch passiert. Es gab wohl einen Streit über Politik und der hat dann dazu geführt, dass Lisa ihren Job mehr oder weniger sofort verloren hat. Eine Anzeige, die gab es natürlich auch wegen Staatsfeindlichkeit und Massenhetze. Daraus ist dann zwar später nichts geworden, weil die DDR ja zusammengebrochen ist, aber ihren Job in der JVA, den hat sie trotzdem nicht mehr wieder gekriegt, obwohl sie das eigentlich wirklich unbedingt wollte.
Ja, und es ging auch privat eigentlich ganz gut los für sie. Zu dem Zeitpunkt war Lisa schon verheiratet, aber das stellte sich dann heraus, es war wohl keine glückliche Ehe. Nach dem Fall der Mauer ist sie nämlich dann alleine in den Westen übergesiedelt und zwar nach Duisburg. Duisburg deshalb, weil da schon eine Tante von ihr gewohnt hat. Sie hat sich dann auch sofort nach einer neuen Stelle umgeguckt, die sie auch gekriegt hat, und zwar in einem Chemiewerk, wo sie dann wohl auch ganz gut verdient hat. Trotzdem war sie, das muss man ihr lassen, sehr, sehr ehrgeizig. Sie hat nebenbei auch noch einen Kurs belegt, um sich weiter zu qualifizieren, um dann vielleicht, so war ihre Vorstellung, irgendwann auch noch den Meisterbrief zu bekommen.
Aber obwohl, wie du gerade schon gesagt hast, die Ehe nicht glücklich war, waren die beiden noch nicht geschieden. Und das, obwohl sie ja räumlich getrennt waren. Und dann ist etwas passiert, was Lisa wohl auch erstmal ganz gut fand. Ihre Frau ist nämlich in den Westen nachgekommen. Das war Anfang 1990. Vielleicht hat sie ja auch gedacht, dass die Beziehung doch noch irgendwie zu retten ist. Also ja, wie so eine Art zweiter Versuch. Aber das hat alles nicht geklappt. Sie wollte dann irgendwann auch einfach nicht mehr, was sie ihrer Frau dann auch gesagt hat. Die war zwar ziemlich geschockt, weil sie ja gerade erst in den Westen nachgekommen ist für Lisa, aber ja, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Es hat dann auch nicht mehr lange gedauert, bis die beiden sich dann wirklich auch letztendlich haben scheiden lassen.
Allein, also Single, wollte Lisa dann aber auch nicht bleiben. Sie hat direkt Kontakt zu einer Partnervermittlung aufgenommen und die sollte ihr dann neue Vorschläge machen. Also nicht so über das Internet, so ein bisschen Parship, wie wir das heute haben. Aber damals war das noch ein bisschen komplizierter und auch richtig teuer. Lisa hat dafür extra einen Kredit aufgenommen und umgerechnet 4.000 Euro an diese Partnervermittlung gezahlt. Aber das hat sich auch gelohnt, das Geld.
Genau, es hat geklappt. Die Frau, die ihr damals vorgeschlagen worden ist, die war fast genauso alt wie sie. Sie hatte eine kleine Tochter, was Lisa aber überhaupt nicht gestört hat. Was sie damals vor allem fasziniert hat an dieser anderen Frau, das war die Stimme, die fand sie total sympathisch und zwar schon beim allerersten Mal, als die beiden telefoniert haben und beim ersten Treffen, da war sie dann endgültig hin und weg. Lisa hat wirklich gedacht, das ist meine Traumfrau, obwohl die beiden sich ja eigentlich noch gar nicht kannten, aber sie haben dann täglich telefoniert. Lisa hat Blumen geschickt und so Sätze gesagt wie, du hast mich in Brand gesteckt, du bist meine Traumfrau.
Ja, das hat aber wirklich auf Gegenseitigkeit beruht. Die neue Frau, die hat Lisa ziemlich schnell bei sich aufgenommen. Die wohnte auch nicht weit weg von Duisburg. Die beiden sind zwar jetzt nie offiziell zusammengezogen, also die Wohnung in Duisburg von Lisa, die gab es noch weiterhin. Aber Lisa hat sich da eigentlich kaum noch aufgehalten, weil für sie war klar, das hier ist jetzt mein neues Leben. Auf diese Frau möchte ich nie wieder verzichten. Und es hat sie auch, wie gesagt, überhaupt nicht gestört, dass ihre neue Partnerin eine damals zweijährige Tochter mit in die Beziehung dann reingebracht hat.
Sie hat für die Beziehung dann auch wirklich total viel gegeben, damit das alles richtig gut wird. Sie hat Geschenke gemacht, sie hat den Haushalt finanziert, sie hat sogar noch einen zweiten Kredit aufgenommen, um Schulden zu bezahlen. Das war alles so Ende 1992.
Ja, sie hat sogar ihren Sport damals aufgegeben, damit sie einfach noch mehr Zeit für ihre neue Partnerin hat, was ihr aber wahrscheinlich gar nicht so leicht gefallen ist. Sie hat nämlich schon in der DDR leidenschaftlich Badminton gespielt, also richtig viel. Und das hat sie dann eigentlich in Duisburg auch sofort weitergemacht, aber damit hat sie dann, wie gesagt, komplett aufgehört.
Ja, und wenn man sich jetzt so denkt, ganz, ganz viel aufgeben für die Partnerin, ganz, ganz viel geben, ganz so einseitig war es, wie gesagt, nicht, also zumindest am Anfang nicht. Die neue Partnerin war auch wohl total verliebt. Die hat Lisa ihren Eltern vorgestellt. Lisa hat dann auch die Taufe für ihre Tochter ausgerichtet. Und sie wollte sogar ihre Wohnung aufgeben, um dann halt zu Lisa mit nach Duisburg zu ziehen, weil die Wohnung da nämlich ein ganzes Stück größer war. Aber wie das dann oft so ist, die Beziehung hat dann doch Risse bekommen nach einer Zeit.
Lisa hat nämlich rausgekriegt, dass ihre neue Partnerin noch 3 weitere Kinder von unterschiedlichen Männern hatte, die dann bei Pflegeeltern gelebt haben. Was für sie schon ein ziemlicher Vertrauensbruch war, weil ihre Partnerin hat ihr das nie erzählt.
Ja, und sie hat noch was rausgekriegt. Im Gegensatz zu ihr selbst hatte ihre neue Partnerin nämlich eben nicht alle Brücken hinter sich abgebrochen. Sie hatte sich von ihrem Ehemann damals eigentlich nur auf Probe getrennt und sie war wohl auch immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Auf jeden Fall hat sie ihre Pläne dann in letzter Sekunde nochmal geändert und dann doch entschieden, ihre eigene Wohnung nicht aufzugeben und eben nicht mit nach Duisburg zu ziehen, was für Lisa ein echter Schock gewesen sein muss damals. Aber nicht nur ein Schock, das hat sie auch richtig wütend gemacht. Sie wusste zwar nicht, dass ihre neue Partnerin tatsächlich schon wieder richtig viel Zeit mit ihrem Ehemann verbracht hat, aber sie hat natürlich schon gemerkt, dass die Beziehung auf einmal ziemlich abgekühlt ist.
Ja, und das ging dann so weit, dass die beiden gesagt haben, okay, wir trennen uns jetzt erstmal vorübergehend. Aber auch das war nicht so richtig. Das ging nämlich immer weiter hin und her. Lisa hat sich natürlich dann immer wieder Hoffnungen gemacht. Dann war sie wieder total enttäuscht und wohl auch total verzweifelt. Und das war dann auch der Moment, in dem sie zum ersten Mal darüber nachgedacht hat, sich das Leben zu nehmen.
Dieser Gedanke, der hat sie dann auch nicht mehr losgelassen. Irgendwann hat sie dann nicht mehr nur an Suizid gedacht, sondern sie hat sich entschieden, ihre neue Partnerin oder zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich schon Ex-Partnerin mit in den Tod zu nehmen.
Ja, und der Tag, den sie sich dafür ausgesucht hat, das war der 28. Dezember, also kurz nach Weihnachten im Jahr 1992. Lisa hat ihre Partnerin zu sich in die Wohnung gelockt und zwar unter dem Vorwand, dass ihre Eltern gerade da sind aus der ehemaligen DDR und sie unbedingt treffen und kennenlernen wollen. Es war aber total gelogen, aber ihre Ex-Partnerin ist tatsächlich gekommen, vielleicht weil sie ja sich auch so eine Hintertür offen halten wollte oder so.
Ja, aber dann ging auch alles ziemlich schnell. Lisa hat ihre Partnerin aufs Bett gestoßen. Sie hat sie an Händen und an Füßen an die Bettpfosten gefesselt mit Wäscheleinen, die sie vorher gekauft und auch schon passend zugeschnitten hatte. Und dann hat sie zu ihr gesagt, du musst jetzt zugucken, wie ich mich vor deinen Augen umbringe.
Das muss für die Ex-Partnerin echt ein riesiger Schock gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall. Aber sie hat sich auch erstmal gar nicht gewehrt, weil sie Lisa natürlich unbedingt davon abhalten wollte, sich umzubringen. Sie hat ihr sogar Sex angeboten damals in dieser wahrscheinlich völlig verzweifelten und auch gefährlichen Situation. Aber das ist bei Lisa alles nicht mehr angekommen. Sie hat ihr dann noch den Mund verklebt und die Augen verbunden. Dann hat sie ihre Partnerin in dieser Situation vergewaltigt und danach mit einer Wäscheleine erdrosselt.
Das ist wirklich richtig schlimm. Aber es hat dann auch nicht lange gedauert, bis Lisa in U-Haft saß. Zum ersten Mal, muss man ja sagen.
Ja, sie hat sich danach nämlich sofort gestellt und sie ist dann vom Landgericht Duisburg wegen Mordes verurteilt worden. Das war dann im Mai 1993. Die Richter haben allerdings keine lebenslange Haft verhängt, sondern nur 13 Jahre, weil Lisa ihrer Meinung nach bei der Tat nicht voll schuldfähig war.
Genau, im Urteil, da hieß es damals, dass sie von ihren Gefühlen so extrem hin und her gerissen war, dass sie am Ende einfach nicht mehr klar denken konnte.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ja, Lisa ist dann zum ersten Mal ins Gefängnis gekommen, also zum ersten Mal als Gefangene, nicht als Mitarbeiterin. Was ihr aber auch klar war, sie hatte ja auch gar keine Anstalten gemacht, den Mord an ihrer Freundin zu vertuschen. Sie hat ja alles zugegeben. Aber in der Haft sind dann zwei weitere Straftaten passiert, nach denen dann weitere Haftstrafen verhängt worden sind.
Ja, es war gar nicht so wenig. Einmal 8 Jahre Haft wegen Geiselnahme und wegen sexueller Nötigung, das war 2001. Und dann 2008 nochmal 4 Jahre und 4 Monate Haft, auch wegen Geiselnahme. Diese beiden Strafen, also einmal 8 Jahre und dann nochmal 4 Jahre und 4 Monate, die sind dann auf die in Duisburg verhängten 13 Jahre natürlich noch obendrauf gekommen, sodass wir jetzt schon bei über 25 Jahren Haft sind.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, das waren ja jetzt keine kleinen Vergehen, sondern wirklich schwere Straftaten nach dem Mord an ihrer Freundin. Die erste Geiselnahme ist damals in der JVA Naumburg passiert. Das liegt in Sachsen-Anhalt. Angefangen hat das damals damit, dass Lisa für einen anderen Gefangenen Drogen verkauft hat. Dann ist aber, ja, was passiert. Und zwar bei einer Kontrolle ihrer Zelle ist das Geld entdeckt worden, das sie kassiert hatte, also das Dealergeld. Das war ja aber eigentlich gar nicht ihr Geld.
Nein, das war nicht ihr Geld. Das hätte eigentlich der gekriegt, der die Drogen damals irgendwie in das Gefängnis reingeschmuggelt hat. Das war also in ihrer Zelle eigentlich nur zwischgelagert.
Dieser konnte jetzt natürlich nichts dafür, dass ausgerechnet ihre Zelle kontrolliert wurde, aber das ganze Geld war natürlich weg. Und dann ist sie massiv unter Druck gesetzt worden. Das ging am Ende so weit, dass sogar ihre Familie bedroht worden ist. Sie hat noch 2 Schwestern, die sie auch ab und zu im Gefängnis besucht haben. Lisa sollte das Geld auf jeden Fall irgendwie organisieren und zurückzahlen. Dabei wurde die Summe dann jeden Monat verdoppelt, wie Krediteier ja das auch so machen würden.
Ja, und irgendwann war Lisa natürlich total verzweifelt, weil die Situation ja total auswegslos war. Wenn man selbst im Gefängnis sitzt, gibt's ja eigentlich keine Chance, das Geld zu organisieren, um es dann zurückzuzahlen.
In ihrer Verzweiflung, da hat Lisa dann etwas gemacht, was die Sache allerdings nochmal richtig, zumindest für sie, verschlimmert hat. Sie hat den eigentlichen Drogenhändler angezeigt und sich dabei natürlich gleich massiv mitbelastet. Bei den anderen Gefangenen war sie danach natürlich komplett unten durch.
Ja, und sie war auch fix und fertig in dieser ganzen Situation, kann man sich ja auch vorstellen. Sie war so verzweifelt, dass sie wieder Suizidgedanken hatte, genau wie damals, als die Beziehung mit ihrer Freundin in Duisburg in die Brüche gegangen ist. Ihr Plan war es jetzt, eine Krankenschwester als Geisel zu nehmen, um so in den Raum zu kommen, in dem die ganzen Medikamente gelagert sind. Und da wollte sie dann vor den Augen der Krankenschwester eine Überdosis an Tabletten nehmen.
Das Ganze ist dann am 20. Februar 2001 passiert. Lisa hat sich gemeldet, um auf die Krankenstation zu kommen, allerdings nicht, weil sie krank war, sondern weil sie sich Vollkornbrot verordnen lassen wollte, statt Mischbrot, was es im Gefängnis damals wohl zu essen gab. Aber das war natürlich nur ein Vorwand. Was sie allerdings dabei hatte, das war ein Besteckmesser aus der Kantine. Das hatte sie an einem Stein geschliffen, sodass es wirklich richtig, richtig scharf war. Und sie hatte auch noch Schnüre dabei zum Fesseln, die sie vorher passend zurechtgeschnitten hatte.
Das ist wirklich alles so, so ähnlich wie bei dem Mord in Duisburg. Ja, aber wie ist es dann weitergegangen?
Ja, sie hat dann in dem Warteraum erstmal alle anderen Gefangenen vorgelassen. Dann hat sie der Ärztin auch wirklich diese Geschichte mit dem Brot erzählt, die ihr auch geglaubt worden ist. Die Ärztin, die ist dann zur Küchenchefin gegangen, um zu fragen, ob das überhaupt möglich ist, Vollkornbrot statt Mischbrot. Und das war dann der Moment, in dem sich Lisa, die Krankenschwester, die noch da war, gepackt hat, die gerade dabei war, eine Krankenakte zu lesen. Das heißt, sie hat ihr sofort einen Arm um den Hals gelegt und sie hat sie auch gewürgt. Gleichzeitig hat sie ihr dann das Messer an den Hals gehalten. Die Krankenschwester, die hat natürlich sofort laut geschrien.
Hat das denn keiner gehört? Ich meine, im Gefängnis könnte man ja davon ausgehen, dass alle auf so eine Situation vorbereitet sind.
Ja, auf jeden Fall. Das haben alle gehört, auch die anderen JVA-Angestellten, die da in der Nähe waren, die haben das alle mitgekriegt. Aber das muss man einfach aus der Situation heraus, die haben sich einfach nicht getraut einzugreifen, weil Lisa nämlich auch damit gedroht hat, die Krankenschwester abzustechen. Das waren ihre Worte damals. Sie ist dann mit ihr in den Nebenraum gegangen, wo sich die Krankenschwester erstmal auf den Boden legen musste. Sie hat ihr dann die Hände auf dem Rücken gefesselt. Danach musste sich die Krankenschwester dann auf einen Stuhl setzen. Lisa hat auch die Fenster, die da waren in dem Raum, mit ein paar Kleidungsstücken abgehängt, sodass von außen keiner mehr reingucken konnte. Ihr Messer, das sie dabei hatte, das hat sie dann gegen ein Skalpell getauscht, das da in einem der Kartons lag, weil das natürlich schärfer war als ihr selbstgeschliffenes Messer.
Das ist so übel, also wenn ich mir vorstelle, diese Krankenschwester zu sein, weil das ja so kalt und berechnend ist, also da die Fenster zuzuhängen und also die muss doch wirklich Todesangst gehabt haben, die Krankenschwester.
Ja, ich glaube auch, dass das richtig, richtig schlimm gewesen sein muss für sie. Lisa hat dann den Schichtleiter angerufen und auch den Anstaltsleiter und den beiden gesagt, dass sie in den nächsten 2 Stunden niemanden sehen will, dass sie nichts hören will, dass sie also komplett alleine gelassen werden will. Und dann muss sie noch sowas gesagt haben wie, wenn ich doch etwas höre, dann steche ich die Krankenschwester ab.
Das muss für die Krankenschwester echt so krass gewesen sein, weil sie hat das ja gehört, sie wusste jetzt, wenn in den nächsten 2 Stunden irgendwas passiert, dann bin ich dran. Oder sie muss das zumindest ja auf jeden Fall gedacht haben.
Ja, und es war ja auch nicht nur die Situation, dass sie jetzt gefesselt war und dass Lisa das Skalpell in der Hand gehalten hat. Sie hat nochmal richtig, richtig Angst gekriegt, als Lisa dann auch noch nach stark wirkenden Tabletten gefragt hat, weil sie natürlich gedacht hat, die Tabletten, die sind für sie. Die Krankenschwester, die hat damals geweint, sie hat regelrecht um ihr Leben gebettelt, sie hat am ganzen Körper gezittert, was man sich ja auch vorstellen kann.
Dabei waren die Tabletten ja eigentlich nicht für die Krankenschwester. Lisas ursprünglicher Plan war ja, sich das Leben zu nehmen damit.
Genau, aber das konnte die Krankenschwester in dem Moment natürlich nicht erkennen. Sie hat einfach gedacht, die sind jetzt für mich. Ich werde damit jetzt umgebracht. Ich kriege jetzt die Überdosis. Lisa hat die Tabletten dann auch tatsächlich gefunden. Das war ein ganz, ganz starkes Beruhigungsmittel. Und da macht jetzt auch wieder dieser Anruf beim Anstaltsleiter Sinn, dass sie halt diese 2 Stunden gefordert hat. 2 Stunden absolute Ruhe, weil sie nämlich gedacht hat, diese 2 Stunden, die brauche ich, damit die Tabletten auch wirken und mein Suizid dann auch wirklich Erfolg hat.
Aber sie hat die Tabletten dann nicht genommen, zumindest nicht sofort.
Nein, hat sie nicht gemacht, weil sie nämlich plötzlich gedacht hat, ich könnte ja vorher noch ein bisschen Spaß haben. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an in diesem Zusammenhang, aber das ist auch keine Formulierung von uns, sondern das ist eine Formulierung, die genau so in dem alten Urteil steht. Was Lisa dann mit der Krankenschwester gemacht hat, das wollen wir hier gar nicht erzählen. Nur vielleicht so viel, dass das sexuell absolut erniedrigend war. Danach ist die Krankenschwester dann sogar noch geknebelt worden. Und dann hat Lisa auch tatsächlich alle Tabletten geschluckt, die sie finden konnte. Das waren über 100 Stück. Kurz darauf ist sie dann auch zusammengebrochen und am Boden liegen geblieben. Aber sie hat überlebt.
Ja, aber was war denn dann mit der Krankenschwester? Weil die war ja immer noch gefesselt und Lisa war ja dann bewusstlos.
Ja, die hat damals ein bisschen gewartet, dann hat sie sich bemerkbar gemacht. Das war natürlich von außen alles nicht, die ganze Situation konnte ja niemand richtig einschätzen. Deshalb hatte die Anstaltsleitung natürlich auch schon Spezialkräfte angefordert, Spezialkräfte von der Polizei und die haben sie dann befreit. Allerdings, man kann sich das ja vorstellen, die Folgen, die waren so schlimm, dass sie erst 3 Monate stationär behandelt worden ist, aber auch danach überhaupt nicht mehr klargekommen ist mit ihrem Leben, mit ihrer Arbeit. Sie konnte nicht mehr mit Männern arbeiten, sie konnte nicht mal mit ihrem Sohn irgendetwas unternehmen. Sie hat immer wieder Panikattacken bekommen. Das muss also wirklich ein absoluter Albtraum gewesen sein, der ja auch für sie gar nicht mehr aufgehört hat.
Das klingt wirklich furchtbar. Wissen wir denn, wie es ihr heute geht? Ob sie das irgendwann nochmal für sie nochmal das besser geworden ist?
Ja, ich weiß es natürlich nicht. Die Tat, die liegt ja jetzt auch schon über 20 Jahre zurück und der Prozess, der hat ja auch nicht hier stattgefunden. Deshalb habe ich damals da natürlich auch nicht drüber berichtet. Das war alles in Halle an der Saale. Aber Ich weiß gar nicht, ob das geht, ob man sowas jemals vergessen kann oder unterdrücken kann. Das muss auf jeden Fall ja ganz, ganz schwierig sein.
Und wie ist es dann mit Lisa weitergegangen?
Ja, Lisa ist dann verlegt worden in andere Gefängnisse, erst in die JVA Naumburg und dann in das Gefängnis in Dresden.
Und da ist dann 4 Jahre später die nächste Tat passiert, und zwar am 14. Januar 2005. Diesmal war das Opfer allerdings keine Frau, sondern der Gefängnispfarrer.
Ja, das war so ein bisschen ähnlich. Der hat sich auch überhaupt nichts dabei gedacht, als Lisa ihn gebeten hat, nochmal zu ihr in die Zelle zu kommen. Also ähnlich wie bei der Krankenschwester, die war ja auch völlig arglos, völlig, die auch mit nichts Schlimmem gerechnet. Lisa hat dem Pfarrer damals gesagt, sie würde sich gerne mal mit ihm unterhalten. Das ist natürlich auch sein Job im Gefängnis, zuzuhören, vielleicht ein bisschen Trost zu spenden, ein bisschen Halt zu geben, weil das natürlich auch nicht einfach ist, wenn man so lange wie Lisa eingesperrt ist.
Ja, und die beiden, die haben sich dann auch erstmal ganz ruhig in der Zelle da unterhalten eine Zeit lang. Aber dann ist Lisa wieder gewalttätig geworden.
Genau, sie ist plötzlich zu ihrem Schrank gegangen, der da in ihrer Zelle war. Sie hat ein Messer rausgeholt und hat es dem Pfarrer dann auch sofort an den Hals gehalten. Dann hat sie ihn gefesselt und auf einen Stuhl gesetzt, und zwar mit dem Gesicht zur Zellentür, sodass man ihn durch die Essensklappe, die da in der Tür war, sehen konnte. Danach hat sie dann selbst Alarm ausgelöst und auch ihre Forderungen gestellt.
Das waren allerdings keine Forderungen, für die normalerweise Geiseln genommen werden würden. So ein Ausbruch oder sowas ähnliches. Irgendwie, ich will 100.000 Euro in bar und ein Fluchtflugzeug oder so.
Helikopter, Standard.
Nein, das war ganz anders damals in der Situation. Lisa, die war damals 39 Jahre, hat jetzt schon richtig lange im Gefängnis gesessen. Die wollte, das war eine ihrer Hauptforderungen, die wollte einfach nur mit einer Mitgefangenen reden, zu der sie vorher schon mal Kontakt aufgenommen hatte, der sie wohl auch mal geschrieben hatte, mit der sie auch mal gesprochen hat. Dazu muss man wissen, dass in der JVA Dresden, also in dem Gefängnis da, damals Männer und Frauen untergebracht waren. Heute ist das allerdings nicht mehr so, da sind Frauen und Männer nicht mehr im selben Gefängnis. Und außerdem, das waren dann die weiteren Forderungen von ihr, hat Lisa noch für 200 Euro Tabak gefordert und Zigarettenhülsen und Schokolade aus dem Gefängnisladen.
Und hat Lisa dann ihre Schokolade bekommen? Und vor allem durfte sie mit dieser Mitgefangenen da sprechen?
Ja, sie hat alles bekommen. Ihre Forderungen sind alle relativ schnell erfüllt worden, weil man ja, kann man sich ja auch vorstellen, absolut deeskalieren wollte. Die Frau, also diese andere Frau, die war dann auch tatsächlich zwischen 12.30 Uhr, also mittags und frühen Abend, 17.30 Uhr, mehrfach in der Zelle, hat sich mit Lisa unterhalten, und sie hat auch ein bisschen was von dem Tabak abgekriegt, ein bisschen was von der Schokolade abgekriegt. Und dann war aber auch irgendwann klar, die ganze Situation hatte sich beruhigt, dass Lisa aufgeben wird, was dann auch passiert ist.
Was war denn mit dem Pfarrer? Der hat jetzt natürlich nicht so was Krasses erlebt wie die Krankenschwester, aber der war ja auch eine Geisel für viele, viele Stunden. Hat ihn das irgendwie auch so lange verfolgt?
Ja, der war die ganze Zeit mit dabei natürlich. Der war gefesselt. Der hatte natürlich nicht die ganze Zeit das Messer am Hals, aber halt am Anfang. Aber er hat das wohl relativ gut verarbeitet, so hieß es danach. Er soll im Prozess am Landgericht Dresden später sinngemäß sowas gesagt haben wie: Es ist alles gut, ich bin mit der Angeklagten völlig im Reinen.
Respekt, also das kann ja wirklich total traumatisch sein. Aber er scheint ja irgendwie Lisa vergeben zu haben. Bei der Strafe, die Lisa dann später bekommen hat, da waren sich damals nicht alle so einig.
Nee, wirklich überhaupt nicht. In einem ersten Prozess, da hat das Landgericht Dresden 7 Jahre Haft verhängt und auch noch die anschließende und unbefristete Sicherungsverwahrung angeordnet. Weil man Lisa für so gefährlich und für so unberechenbar gehalten hat, dass die Richter gemeint haben, vor dieser Person, da muss die Allgemeinheit auf jeden Fall geschützt werden.
Ja, aber dieses Urteil ist vom Bundesgerichtshof später wieder gekippt worden, sodass der Fall noch ein zweites Mal verhandelt werden musste. Wieder am Landgericht Dresden, aber natürlich vor anderen Richtern. Und dabei ist dann eine deutlich mildere Strafe rausgekommen. 4 Jahre und 4 Monate Haft, wir haben das ja vorhin schon mal gesagt. Und die Sicherungsverwahrung, die ist auch nicht mehr angeordnet worden.
Trotzdem hatte dieses weitere Urteil natürlich echt harte Konsequenzen. Es war komplett vorbei mit den kleinen Freiheiten, die man im Gefängnis vielleicht doch dann irgendwann mal hat. Lisa, die ist damals von der JVA Dresden erst in die JVA Tanner verlegt worden, das ist in Thüringen. Da war sie in Einzelhaft und sie durfte auch an keinen Gemeinschaftsveranstaltungen mehr teilnehmen. Danach ist sie dann in die JVA Bautzen verlegt worden, nach Sachsen. Und da war sie dann tatsächlich die einzige Gefangene, für die die allerstrengsten Sicherungsmaßnahmen gegolten haben. Das heißt 23 Stunden am Tag Einzelhaft auf der Zelle, eine Stunde im Freien, aber das wohl auch nur in so einer Art Käfig. Und wenn sie die Zelle mal aus anderen Gründen verlassen musste, dann war das immer nur so, dass sie vorher gefesselt worden ist.
Ja, die Frau hat echt mehr Gefängnisse von innen gesehen als die allermeisten Straftäterinnen und Straftäter. Aber sie wurde ja dann auch mit diesen ganzen wirklich harten Maßnahmen deutlich ruhiger. Also es gab keine Geiselnahmen mehr.
Nein, es gab gar nichts mehr. Es gab keine Beanstandungen mehr. Es gab keine Straftaten mehr. Es gab keine Beschwerden. Einfach gar nichts.
Ja, und irgendwann waren die 13 Jahre plus 8 Jahre plus 4 Jahre und 4 Monate dann auch rum. Am 25. April 2018 ist Lisa entlassen worden, nach insgesamt 25 Jahren und 4 Monaten im Gefängnis. Sie hat ihre Zeit wirklich bis auf den allerletzten Tag abgesessen. Ein paar Wochen vorher war allerdings schon angeordnet worden, dass Lisa jetzt nicht einfach so rauskommt, sondern in das sogenannte Kursprogramm kommt.
Und das ist tatsächlich eine ganz spannende Sache. Normalerweise, da fängt Polizeiarbeit ja erst nach einem Verbrechen, nach einer Tat an, wenn man einen Täter ermitteln will. Es gibt aber auch präventive Aufgaben zur Gefahrenabwehr, wie das dann so schön heißt. Dazu gehört in NRW seit 2010 auch die Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Straftätern. Langer Name, aber das ist der komplette Name für die Abkürzung KURS.
Klingt sehr deutsch.
Nach seiner Entlassung ist man natürlich eigentlich ein freier Bürger, aber man kann halt trotzdem in das Kursprogramm kommen, wenn man denn als stark rückfallgefährdet gilt. Dann bekommt man einen Kripo-Beamten oder eine Kripo-Beamtin an die Seite gestellt, die einen weiter im Auge behält. In NRW, da werden durchschnittlich 1000 ehemalige Straftäter begleitet und danach natürlich auch weiter überwacht. Das geht meistens so über einen Zeitraum von 5 Jahren, also doch schon ziemlich lange. Es geht natürlich immer darum, Rückfälle und neue Straftaten zu verhindern. Das LKA, also das Landeskriminalamt NRW, das sagt, ja, KURS ist ziemlich erfolgreich. Die Rückfallquote von ehemaligen Sexualstraftätern, die im KURS-Programm sind, soll sehr, sehr niedrig sein. Die liegt angeblich bei gerade mal 3%.
Ja, Lisa ist jetzt also in diesem KURS-Programm und kommt dann eben raus aus dem Gefängnis. Und nach ihrer Entlassung ist sie zu einer Frau nach Iserlohn gezogen. Die hatte sie in der Haft über eine Brieffreundschaft kennengelernt. Weil diese Frau aus Iserlohn, die hat damals auch im Gefängnis gesessen und die beiden haben sich dann sogar verlobt. Aber daraus ist nichts geworden. Es gab wohl irgendwie Streit. Aber dieser Kontakt, der hat bis zuletzt halt gehalten. Und wie gesagt, Lisa durfte dann auch erstmal bei ihr einziehen.
Und es gab noch eine andere Brieffreundin, da hat sich Lisa wohl auch Hoffnung gemacht, dass das was werden könnte, dass die beiden noch zusammenkommen, aber das hat sich dann auch irgendwie alles zerschlagen. Sie ist dann doch ziemlich schnell in eine eigene Wohnung gezogen, so circa einen Monat nach ihrer Entlassung.
Aber das ist ja irgendwie schon krass. Also wenn ich mir vorstelle, da kommt jemand nach 25 Jahren aus dem Gefängnis raus und hat direkt irgendwie 2 Freundinnen und dann klappt das zwar nicht, aber dann auch direkt eine eigene Wohnung und findet anscheinend auch super schnell neue Kontakte. Also irgendwie schon ungewöhnlich, finde ich.
Ja, finde ich auch ungewöhnlich, aber so war's. Also sie hatte da wohl ja so eine gewisse offene Art, sag ich jetzt mal. Das hat man jetzt im Prozess überhaupt nicht gemerkt, aber damals muss das ja so gewesen sein. Sie hat Kontakte geknüpft zu einem Nachbarn, zu einem Pfarrer, zu einer Cousine von ihr und auch, und das ist jetzt wieder wichtig, zu einem Ehepaar, das sie damals zufällig getroffen hat. Und diese beiden, ein Mann und eine Frau, die haben Lisa dann sogar fast so ein bisschen bei sich aufgenommen. Vielleicht auch aus religiöser Überzeugung, aber das ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben sie sie immer wieder zu sich eingeladen. Es wurde zusammen gekocht. Sie haben gemeinsam Ausflüge unternommen und sie haben Lisa auch dabei geholfen, ein gebrauchtes Auto zu kaufen.
Doch genau dieser Autokauf, der ist dann zu einem richtigen Problem geworden. Lisa hat zwar immer gesagt, dass sie das Geld für das Auto von ihrem Vater gekriegt hat, aber das war komplett gelogen. Der Wagen, der soll knapp 9.000 Euro kosten, aber das Geld, das war überhaupt nicht da. Und in dieser Situation hat Lisa entschieden, das Ehepaar aus Iserlohn, das sie ja eigentlich so nett und freundlich aufgenommen hat, zu überfallen.
Na, da ist sie also wieder direkt im alten Muster, muss man leider sagen. Sie hat ihre Pläne dann auch wirklich durchgezogen, und zwar am 29. August 2018, also fast genau 4 Monate nach ihrer Entlassung. Sie ist mittags bei den Eheleuten aufgetaucht, weil die mal wieder zum Essen eingeladen hatten. Und Lisa hat dann auch mit ihnen gegessen, und als sie danach mit der Frau alleine war, der Mann hatte sich irgendwie kurz hingelegt, da hat sie ihrer Gastgeberin plötzlich ein Messer an den Hals gehalten und wollte so dann das Geld von ihr erpressen.
Ja, aber die Tat, die war ja eigentlich überhaupt nicht durchdacht. Die Frau, die hat natürlich sofort geschrien. Ihr Mann, der sich kurz hingelegt hatte, also zu so einer Art Mittagsschlaf, der ist natürlich aufgewacht. Er hat aber dann, und das ist sehr, sehr ungewöhnlich, er hat dann ganz anders reagiert, als Lisa das erwartet hatte. Der ist nämlich völlig ruhig geblieben, obwohl seine Frau ein Messer am Hals hatte, weil er sich nämlich einfach nicht vorstellen konnte, dass Lisa seiner Frau wirklich etwas antut. Und er hat dann sogar sowas gesagt wie, mach ruhig, bring sie ruhig um, ich kann dir kein Geld geben, ich habe nämlich keins.
Wow, das ist mutig. Oder ja, vielleicht auch einfach abgebrüht.
Ja, aber aus der Situation heraus, das war natürlich nicht ernst gemeint. Im nächsten günstigen Moment ist er dann nämlich auf Lisa losgestürmt. Er hat sie weggestoßen, hat sie zu Boden gestoßen und damit dann auch seine Frau befreit.
Lisa musste dann natürlich sofort abhauen. Sie hatte ja jetzt überhaupt kein Druckmittel mehr. Sie ist dann mit ihrem Auto kreuz und quer durch Deutschland gefahren auf ihrer Flucht.
Ja, und dann kommt wieder so etwas, was man ja immer wieder hört, dass Täter an die Tatorte zurückkehren. Sie ist nämlich dann nochmal an der Duisburger Wohnung vorbeigefahren, in der sie 1992 ihre damalige Partnerin ermordet hat. Sie war sogar nochmal am Grab. Es ging aber dann auch nach Hamburg und nach Leipzig. Danach wollte sie dann nach Rumänien. Daraus ist aber dann nichts mehr geworden. Sie ist auf dem Weg dorthin, nämlich in Bayern, festgenommen worden. Das war am 4. September 2018, nach etwas mehr als nur, muss man wirklich sagen, 4 Monaten in Freiheit.
Das heißt 25 Jahre Knast, und ja, dann nach 4 Monaten geht's für Lisa direkt wieder vor Gericht.
Für diese Straftat, da war dann das Landgericht Hagen zuständig. Dort ist Lisa dann am 13. Mai 2019 verurteilt worden. Die Richter haben 4,5 Jahre Haft verhängt wegen schwerer räuberischer Erpressung.
Ja, und diese 4,5 Jahre, die hat Lisa dann auch wieder bis zum letzten Tag abgesessen, und das war dann auch die Haftzeit, in der sie den Eintrag ihres Geschlechts geändert hat. Seitdem ist sie dann wirklich offiziell eine Frau.
Und dann kam die nächste Entlassung. Das war am 28. Februar 2023, also noch nicht lange her. Lisa ist dann auch sofort wieder in dieses Kursprogramm gekommen. Man hat sie in die Risikogruppe A eingestuft, also das ist die höchste, weil man auch jetzt noch von einer sehr, sehr hohen Rückfallgefahr ausgegangen ist.
Genau, ich habe die beiden Kursbeamten damals vor Gericht gehört in diesem letzten aktuellen Prozess. Sie sind da als Zeugen vernommen worden, und die haben beide gesagt, wir halten Lisa für extrem gefährlich, weil sie mit dem Leben draußen einfach nicht mehr klarkommt. Aus unserer Sicht würde sie alles tun, um wieder ins Gefängnis zu kommen. Und um das dann auch noch so ein bisschen zu untermauern, hat einer der Polizisten den Richtern dann auch noch erzählt, was Lisa ihm einmal gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt, ich würde auch jemanden abstechen, wenn es sein muss.
Man muss ja leider sagen, wenn man sich die Vorgeschichte anguckt von ihr, dann ja, dann kann das ja wirklich sein.
Genau, und als dieser Satz damals gefallen ist, also in Echtzeit, als sie das diesem Kursbeamten gesagt hat, also nicht im Gericht jetzt, da war wirklich erstmal richtig Alarm bei der Polizei, das kann man sich ja auch vorstellen. Da ist damals eine Riesenobservation angelaufen. Lisa ist wirklich rund um die Uhr überwacht worden, 3 Monate lang, 24 Stunden am Tag.
Das große Problem in ihrem Fall ist ja, dass das Prinzip der Abschreckung einfach nicht funktioniert. Normalerweise kann man Menschen ja drohen. Wenn du eine Bank überfällst, dann kommst du ins Gefängnis oder so ähnlich. Aber das Problem ist ja, Lisa wollte unbedingt ins Gefängnis. Diese Drohung, die hat ihr also überhaupt keine Angst gemacht.
Ja, und dann kam es, wie es kommen musste. Lisa hat tatsächlich wieder zwei Straftaten begangen. Darüber haben wir jetzt bis jetzt noch gar nicht gesprochen.
Nein, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber das können wir jetzt machen.
Schön.
Ja, Lisa ist rund 3 Wochen nach ihrer Entlassung zur Polizei gegangen, also wirklich nur 3 Wochen, und hat da erklärt, dass sie gerade eine ihr völlig unbekannte Person überfallen hat. Sie hat dem Beamten gesagt, dass sie die Person mit einem Steakmesser bedroht hat, um an Geld zu kommen. Das Messer, das hatte sie auch dabei, das hat sie dem Polizisten auch gezeigt. Der Raub, der hätte aber nicht funktioniert, weil die andere Person sie angeblich weggestoßen hat.
Die Polizisten, die konnten damit dann allerdings überhaupt nichts anfangen, denn es gab überhaupt keine Anzeige. Und Lisa, die hat dann später sogar selbst zugegeben, dass sie diesen Raubüberfall nur erfunden hat, um wieder ins Gefängnis zu kommen. Sie hat dann aber auch gesagt, wenn das nicht klappt, also wenn ich jetzt nicht ins Gefängnis komme, dann mache ich das nochmal, aber dann richtig. Dann besorge ich mir wieder ein Messer und dann überfalle ich wirklich jemanden und bringe den vielleicht sogar um.
Ja, aber ins Gefängnis ist sie nicht gekommen damals, aber in die Psychiatrie, da ist sie am nächsten Tag allerdings schon wieder entlassen worden. Der Arzt, der sie damals behandelt hat, der hat keine Gefahr gesehen, weder für sie selbst, also Eigengefährdung, noch für andere.
Okay, irgendwie auch schwierig, wenn man sich so das Leben von Lisa bisher anguckt und so die letzten 30 Jahre ihres Lebens. Man muss aber auch sagen, dass Lisa immer mal wieder in der Psychiatrie war. Sie hat sich immer selber eingeliefert. Meistens ging es dabei um Suizidgedanken und deshalb wurde sie auch immer aufgenommen.
Aber sie ist dann nach einer gewissen Zeit auch immer wieder entlassen worden, weil die Ärzte sofort gemerkt haben, dass das eigentlich nur vorgeschoben ist. Aus ihrer Sicht war sie dann einfach nicht suizidgefährdet.
Ja, aber das muss auch für die Ärzte damals nicht einfach gewesen sein. Einer der Polizisten, der sie damals überwacht hat, der hat im Prozess gesagt, ja, in den geschlossenen Abteilungen, da war sie immer handzahm, da hat sie sich nämlich wohlgefühlt. Aber sobald sie wieder vor die Tür gesetzt worden ist, da waren die Ängste wieder da und das war ein immer wiederkehrender Kreislauf.
Da schreit ja wirklich alles danach, dass diese Frau einfach gar nicht mit dem Leben außerhalb, also in Freiheit, klargekommen ist.
Deswegen hat sie dann auch noch eine zweite Straftat begangen, neben dem vorgetäuschten Überfall. Sie ist auch noch Taxi gefahren, ohne zu bezahlen. Vom Gelsenkirchener Hauptbahnhof bis zur Polizeiwache. Und da hatte sie dann ein Messer dabei, genau wie bei der ersten Tat. Das hat sie dann dem Taxifahrer sogar gezeigt.
Ja, und diese beiden kleinen Straftaten sind dann im Januar 2024, also diesen Januar, am Essener Landgericht verhandelt worden. Was hat Lisa da eigentlich gesagt? Also war dieser Wunsch, wieder ins Gefängnis zu gehen, so groß, dass sie wirklich auch durchgezogen hätte? Hätte sie wirklich auch schlimmere Taten begangen?
Ja, das kann man natürlich nicht so sagen, aber ich kann ja mal sagen, was sie überhaupt zu den beiden kleinen, muss man ja wirklich sagen, den kleinen Taten gesagt hat, warum sie das gemacht hat und warum sie auch wieder unbedingt ins Gefängnis wollte. Sie hat nämlich gesagt, ich habe die Freiheit einfach nicht verdient. Ich habe einen Dauerdruck, der in mir ist. Es ist nichts abgeschlossen. Ich bin nicht therapiert. Am liebsten möchte ich mit dem Kopf vor die Wand rennen, dass es blutet. Das waren ihre Worte damals im Prozess. Und dann hat sie noch gesagt, ich möchte niemandem mehr wehtun. Ich habe genug Leid verursacht. Es gibt genug Opfer, aber... Und das war ihre eigene Einschätzung dann. Aber ich bin trotzdem noch gefährlich. Ich bin nicht normal. Ich bin eine Mörderin. Und dann gab es noch so einen Moment, in dem man gedacht hat, diese Frau, die ist wirklich unberechenbar. Vor der muss man wirklich Angst haben. Das war nämlich der Moment, als Richter Martin Hahnemann, der den Prozess am Essener Landgericht damals geleitet hat, Lisa gefragt hat, ganz ruhig gefragt hat, wie weit sie denn gehen würde, um wieder ins Gefängnis zu kommen. Danach war es dann wirklich mucksmäuschenstill im Gerichtssaal. Lisa hat lange überlegt und dann hat sie gesagt, das kann ich Ihnen nicht sagen.
War das denn dann eigentlich ein gut bewachter Prozess? Also waren da Wachtmeister mit im Gericht? Weil Lisa hatte ja schon 2-mal Geiseln genommen.
Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Da war kein einziger Wachtmeister damals dabei. Lisa saß aber auch nicht in Untersuchungshaft. Dafür waren die Straftaten einfach viel zu klein. Sie ist also wirklich jeden Morgen zu dem Prozess alleine ins Gericht gekommen. Aber das muss man natürlich auch sagen, so ein Gericht ist schon relativ sicher. Sie hätte ja gar kein Messer mitnehmen können. Die Sicherheitskontrollen an allen Gerichten eigentlich, die sind schon sehr, sehr gut.
Aber sie hat ihr Ziel am Ende auch erreicht. Lisa ist am 12. Januar 2024 wegen Betruges und wegen Vortäuschens einer Straftat zu 5 Monaten Haft verurteilt worden. Und zwar ohne Bewährung. Sie ist aber nicht ins Gefängnis gekommen, sondern direkt in die geschlossene Psychiatrie.
Ja, das haben die Richter auch sofort angeordnet, die unbefristete Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie. Das heißt, es ist völlig unklar, wann Lisa nochmal freikommt und auch, ob sie überhaupt nochmal freikommt. Heißt aber natürlich auch, dass Lisa psychisch schwer krank ist.
Ja, auf jeden Fall. Der Psychiater, der vom Gericht damals hinzugezogen worden ist, der hat das bejaht. Der hat gesagt, sie ist psychisch schwer krank. Das war übrigens das erste Mal, dass ein Psychiater das gesagt hat. Der Arzt, der hier dabei war, der ist von einer ziemlich schweren Persönlichkeitsstörung ausgegangen. Lisa hat aus seiner Sicht überhaupt keine Lösungsstrategien, wenn es Konflikte gibt. Sie kann ihr Verhalten dann nicht mehr richtig steuern. Sie ist völlig strukturlos und genau das macht sie dann aus seiner Sicht auch ziemlich gefährlich.
Das kann man ja auch ein bisschen daran sehen, wie sie nach der letzten Haftentlassung gelebt hat. Sie hat ihre Wohnung zum Beispiel überhaupt nicht renoviert. Also da war gar nichts eingerichtet. Es gab nicht mal ein Bett. Sie hat auf so einer Auflage geschlafen, die man ja normalerweise auf einen Gartenstuhl legen würde.
Es gab dann da auch noch so eine Szene im Prozess, die fand ich schon ein bisschen beängstigend. Und zwar, als einer der Kursbeamten vernommen worden ist als Zeuge, da hat Lisa sich nämlich direkt an ihn gewandt mit einer Frage, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise, klar, die Angeklagten und die können immer Fragen stellen, aber normalerweise machen das nur die Verteidiger. Aber sie hat das hier gemacht und hat den Kursbeamten gefragt, glauben Sie, dass das Kursprogramm irgendeine Straftat verhindern würde, die ich begehen könnte? Der Polizist hat da relativ schnell drauf geantwortet. Er hat gesagt, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall unsere Hoffnung. Und Lisa hat dann ganz ruhig geantwortet, ich könnte doch jetzt hier gleich aus dem Gericht gehen und eine weitere Straftat begehen. Und das ist natürlich schon so ein bisschen, ja, wo man einfach ein ungutes Gefühl hat, auch ein bisschen Angst vielleicht.
Ja, aber das ist ja auch der Punkt. Sie hatte ja recht. Also man kann jemanden nicht rund um die Uhr bewachen. Das geht nicht. Obwohl das bei ihr ja sogar schon mal gemacht worden ist. Aber ja, dauerhaft geht das halt einfach nicht. Da kommt dann auch die Polizeiarbeit wirklich an ihre Grenzen. Lisa ist dann auch direkt nach dem Urteil dann in die geschlossene Psychiatrie gebracht worden. Zum Schutz der Allgemeinheit hieß es dann. Aber genau das wollte sie ja auch.
Obwohl das gar nicht so einfach war. Das Urteil, das war nämlich relativ spät. Da waren kaum noch Wachtmeister im Gericht und auch die Psychiatrie, die ist in Essen zwar direkt nebenan, aber das war auch schwierig, weil sie ja eine Frau ist und da musste noch ganz, ganz viel organisiert werden abends, damit sie eben nicht wieder in Freiheit kommt, weil die Richter einfach gesagt haben, das können wir nicht verantworten.
Warum? Weil sie eine Frau ist?
Ja, weil die Psychiatrie da nur für Männer ist. Die hätte also in eine ganz andere Stadt gebracht werden müssen, in eine andere Einrichtung. Aber das war jetzt vorübergehend, hat man da irgendwie eine Ausnahme offenbar gemacht. So genau wie das dann intern organisiert worden ist, weiß ich nicht. Aber das hatte ich dann im Anschluss gehört. Auch wieder so ein Problem dann.
Das ist so verrückt. Ich glaube, wir hatten noch nie einen Fall, wo eine Person so gefährlich und unberechenbar ist. Und ich meine, wir hatten hier wirklich schon sehr, sehr schlimme Täter und Täterinnen, die sehr, sehr schlimme Verbrechen verübt haben. Aber bei ihr war es ja wirklich so, die Frau saß so lange im Gefängnis, wie ich alt bin und hat währenddessen ja immer wieder neue, wirklich auch schwere Straftaten begangen. Und eine Besserung war da ja auch wirklich bis zuletzt nicht in Sicht. Und das wollte sie ja auch gar nicht.
Ja, normalerweise haben wir am Ende oft so dieses, hoffentlich nutzen sie die Zeit im Gefängnis, hoffentlich kriegen sie danach nochmal die Kurve und so. Gerade wenn man sehr junge Straftäter hat, da hatten wir ja viele Fälle, wo wir gesagt haben, boah, hoffentlich kriegen die Kurve und machen weiter. Aber bei ihr, denke ich mir ehrlich gesagt, bleib einfach da in der Geschlossenen. Du willst das, ich will das auch. Ich möchte gar nicht mit dir auf derselben Straße unterwegs sein. Also das ist ja so eine brandgefährliche Person. Und ich finde es sehr gut, dass es so ausgegangen ist. Es hätte ja auch sein können, dass die Richter sagen, ach ja, ein bisschen Taxi gefahren, ja, fingierter Überfall, 4 Monate oder so, ne? Oder 3 Monate oder vielleicht sogar nur eine Geldstrafe. Aber es ist ja gut, dass sie eben diese ganze Vergangenheit mit reingenommen haben und jetzt da zumindest erstmal ein vorläufiges Ende bei der Geschichte ist.
Ich meine, noch deutlicher kann sie es ja auch nicht machen. Also sie hat ja gesagt, ich mach das, ich gehe auf die Straße und sie hat es zwar nicht genauso gesagt, aber ich könnte auf die Straße gehen und jemanden abstechen. Ich wäre bereit, das zu tun, um in den Knast wiederzukommen.
Obwohl man natürlich sagen muss, dass die geschlossene Psychiatrie, klar, die ist erstmal unbefristet, aber das ist natürlich auch nicht bis ans Lebensende. Das muss auch immer wieder überprüft werden. Und wenn es nachher irgendwann Ärzte gibt, die sagen, sie ist nicht mehr gefährlich, dann muss sie auch wieder entlassen werden. Das sieht das Gesetz natürlich dann auch so vor.
Aber dann ist es ja auch gut, weil wenn sie therapiert ist und wenn sie das schafft, dann sich auch zu verändern und Ärzte sagen, ja, die Frau, die schafft das und die ist therapiert, die ist austherapiert, dann ist es ja auch in Ordnung. Also zum jetzigen Stand aber definitiv noch nicht.
Sie hat das ja selbst gesagt im Prozess, ich habe das ja vorhin auch schon mal angeführt, ich bin nicht therapiert, ich bin weiter gefährlich. Ja, das ist jetzt so eine Chance, die sie da hat, um dann vielleicht im Alter, das ist jetzt fast 60, vielleicht es dann doch nochmal zu versuchen, aber im Moment hätte ich auch Angst vor ihr, ganz ehrlich.
Danke, Jörn, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Wir haben wirklich viel diskutiert, wie und ob und wie diesen Fall machen. Also da steckt ein großes Stück Arbeit hinter. Danke, Jörn. Und ich bin aber froh, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast, weil ich glaube, wir hatten selten hier bei Ohne Bewährung eine so spannende Person, über die wir gesprochen haben, mit einer so unglaublichen Geschichte voller Gewalt und das war wirklich ein spannender Fall. Danke, Jörn.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. Und wenn ihr uns mal eine Nachricht schreiben wollt, weil ihr zum Beispiel Feedback habt oder weil ihr mal einen Hinweis für uns habt, dann könnt ihr das gerne machen. Und zwar bei Instagram. Da heißen wir, wie wir heißen, nämlich Ohne Bewährung. Da gibt es dann auch mal Bilder von uns, weil euch sowas interessiert. Also schaut gerne mal rein und folgt uns auch gerne.